WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Es klingt irgendwie interessant, kurios, anspruchsvoll, aber auch witzig. Und wahrscheinlich ist es genau diese Mischung, die das Thema, über das wir heute sprechen wollen, so interessant macht. Fahrrad- und Autoreifen aus Pusteblumen bzw. Löwenzahn. Wer noch nie davon gehört hat, der wird jetzt schmunzeln. Alle anderen, und das dürften nicht wenige sein, denn es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, die bereits seit einigen Jahren daran forschen und darüber auch schon öffentlich berichtet haben, die wissen, es handelt sich um alles andere als um eine Science-Fiction-Idee, es ist bereits Realität. Es gibt bereits erste Fahrradreifen aus Löwenzahn, die Bezeichnung lautet Taraxagum. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit meinem heutigen Gast über die jüngsten Fortschritte, die sogar zur Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten geführt haben, diskutieren kann, sondern vor allem auch über die Anfänge, über die ersten Ideen, über die Hindernisse, vielleicht auch über die Rückschläge. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Jetzt aber zu meinem Gast, Professor Dr. Dirk Prüfer. Er hat von 1982 bis 1989 Biologie an der Universität zu Köln studiert und dort auch 1992 promoviert. Bis 1998 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln und am Institut de Biologie Moléculaire des Plantes im französischen Straßburg. Seit 1999 leitet er die Abteilung Funktionelle und angewandte Genomforschung am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie in Aachen bzw. Schmallenberg. Und seit 2004 ist er Professor für molekulare Biotechnologie der Pflanzen am Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen an der Universität Münster. Herr Prüfer hat zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen bekommen, 1992 beispielsweise die Otto-Hahn-Medaille für herausragende wissenschaftliche Leistungen, 2015 den Josef-von-Fraunhofer-Preis und 2018 den Transferpreis der WWU. Ich weiß sehr genau, dass gerade in diesen Tagen sein Terminkalender voller denn je ist, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er sich heute auch für uns Zeit nimmt. Willkommen, lieber Herr Prüfer.
Ja, vielen Dank, Herr Robers. Also ich muss ja schon eingestehen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von dem WWU-Podcast bin und fühle mich ziemlich geehrt, dass ich heute auch mal hier sitzen darf.
Das freut mich sehr. Dann wollen wir auch direkt einsteigen. Wir würden Sie, Herr Prüfer, Ihre aktuelle Gemütslage, in wenigen Tagen ist es soweit, der Bundespräsident wird bekannt geben, wer den Deutschen Zukunftspreis bekommen wird. Sie sind nominiert, das ist ja schon eine Riesenauszeichnung an sich. Wie würden Sie jetzt so Ihre Gemütslage derzeit beschreiben? Sind Sie angespannt, sind Sie aufgeregt oder sind Sie locker drauf? Oder?
Das ist so ein Verhältnis von beiden. Also es gibt Tage, wo ich angespannt bin. Das sind meistens diese Tage, wo wir so Rückmeldungen bekommen. Sie wissen ja, warum wir haben eine starke Konkurrenz, also mit BioNTech, wo natürlich jeder sagt, das sind ja schon eigentlich die designierten Gewinner des Zukunftspreises. Wir hören aber auch stellenweise so ein bisschen so indifferente Aussagen, die dann einem so da so ein bisschen motivieren, na, vielleicht kann es ja doch noch klappen halt. Nicht zu vergessen, wir haben ja noch einen dritten Konkurrenten, das sollte man auch noch erwähnen. Dann ist man aufgeregt. Gell? Also dann ist schon mal so, dass ich da sitze und denke, ja, vielleicht kann es ja doch klappen, wenn dieser ominöse Umschlag dann geöffnet wird und der Herr Steinmeier dann den Gewinner dann verkündet. Aber auf die meiste Zeit eigentlich doch sehr entspannt. Und auch in einem gewissen Maße erfreut, weil was wir so merken ist, dass dieses Löwenzahnprojekt doch eine unwahrscheinlich starke Resonanz in der Gesellschaft hat. Es ist ein Thema, was man sehr, sehr gut vermitteln kann und es stößt halt auf ein wahnsinnig breites Interesse. Das geht also hin von wirklich Kindern, also im Kindergarten, Schuljahr, so ungefähr Grundschule in dieser Richtung, bis hin dann eben halt auch in der alten Bildung halt. Gell? Also spannend.
Was glauben Sie denn eigentlich, Herr Prüfer? Was zeichnet Ihr Projekt aus, dass es speziell für diesen Preis nominiert ist? Was sind so die Kriterien, wo Sie jetzt sagen würden, ja, das passt auch gut zur Nominierung?
Ja, also per Definition ist es ja ein Zukunftspreis. Es muss also irgendwas sein, was in der Zukunft eine Verbesserung hat. Es muss ein Preis sein, der zunehmend auch unter diesem Mantel der Nachhaltigkeit dann eben auch vergeben wird. Und wir definieren Nachhaltigkeit eben auf diesen drei Säulen. Also wir haben diese soziale Säule, wir haben diese ökologische und wir haben die ökonomische Säule. Und dieses Projekt vereint eigentlich alle drei Säulen. Wir haben auf der einen Seite die ökologische Komponente und das können Sie mir gerne glauben, halt als Biologe. Da schlägt schon Herz für unsere Wälder auch. Ich bin grüner Pflanzenbiologe und finde halt wichtig, etwas dafür zu tun, dass das, so wie es im Augenblick passiert, was unsere Rohstoffproduktion angeht, nicht so weiter verläuft, wie es aktuell eben passiert. Mal ein Beispiel zu nennen halt, das weiß ja jeder, der so ein bisschen das in der Presse verfolgt, ob wir jetzt nur an Soja denken, ob wir an Palmöl denken, aber auch an Naturkautschuk, das geht eben auf Kosten von Tropenwäldern, ob das jetzt in Südostasien ist oder in Südamerika. Und wenn man das jetzt alles mal in dieser Gesamtlage sieht, auch mit dem Klimawandel, diese Wälder spielen halt eine wahnsinnig wichtige Rolle oder sogar stellenweise eine entscheidende Rolle in der Stabilität des Klimas.
Und Sie glauben auch, dass die Jury oder diejenigen, die nominiert haben, auch das besonders im Blick haben, weil sie merken, das ist nun mal unser drängendstes Thema der Zeit und da müssen wir drauf achten und deswegen eignet sich Ihr Projekt so besonders gut.
Also ich bin der Meinung, als ohne da jetzt viel, ich meine, natürlich macht man immer gerne Werbung für so ein Projekt halt, aber ich finde, das ist eine wesentliche Komponente sogar. Wir sollten uns überlegen halt, und das sollte uns auch im Klaren sein, also all das, was wir oder was da unten passiert, ist ein Resultat unseren Handelns. Also wenn wir verlangen billige Rohstoffe, gell? Also nehmen wir mal an Fleischprodukte, Soja, das ist eben halt die Veredelung dann über Tiere, was eben einen wahnsinnigen Impact auf das Klima hat. Und wir sollten eben dann auch überlegen, dass wir nicht nur einfach immer hingehen und sagen, oh, das ist aber jetzt schlimm, was da passiert und das dürfen die alle nicht machen und wir müssen denen das jetzt verbieten und. Der richtige Ansatz ist, wir müssen Alternativen dazu bieten halt. Also wenn wir sagen, da ist ein Problem, was wir jetzt Gott sei Dank erkannt haben und auf verschiedensten Ebenen auch erkannt haben und wo jetzt auch die Forderung in die Zukunft geht, ihr müsst da jetzt was gegen tun, kann es eigentlich nicht sein zu sagen, wir stoppen das einfach, weil das wird nicht funktionieren. Wir können diese Prozesse nicht einfach so stoppen.
Weil
wir
dann brauchen auch die soziale Nachhaltigkeit gefährdet ist.
Ja. Wir brauchen einmal eine Alternative, aber die auch nur so weit geht, dass wir diese Arbeitsplätze, die da vor Ort da sind, dass wir die aber auch nicht gefährden halt. Aber wir müssen jetzt einen Prozess stoppen, dass es immer mehr wird, weil irgendwann hat man da auch ein Ende und das ist bei einigen Dingen abzusehen. Mhm. Und dann haben wir ganz andere Probleme. Deswegen glaube ich schon, also mit diesem Projekt hat man diese Zukunftsperspektive im klaren Fokus. Man adressiert einen Naturrohstoff, der von strategischer Bedeutung ist. Deswegen hat man hier auch die wirtschaftliche Komponente drin, weil ohne Naturkautschuk wird es nach wie vor keine vernünftigen LKW-Reifen geben, keine Flugzeugreifen, keine vernünftigen Winterreifen. Und das ist eben halt für viele Nationen, ist das ein wichtiger Rohstoff, deswegen steht auch auf der Liste der kritischen Rohstoffe, zum Beispiel in der EU drin oder eben halt im amerikanischen Homeland Security Programm, ist der Kautschuk eben auch als einer der wichtigsten Rohstoffe dann eben niedergeschrieben.
Heute, Herr Prüfer, soll es ja vor allem, nicht nur, aber vor allem eben auch so ein bisschen um die Anfänge Ihres Projektes gehen. Vielleicht versuchen Sie mal, alle unsere Zuhörer mal so auf ein Stück Zeitreise mit zurückzunehmen. Gibt es eigentlich sowas wie einen Anfang dieses Projekts? Ja. Gibt es dann ein markantes Datum, ein markantes Ereignis, wo Sie sagen, da ging es los? Oder hat sich das irgendwie so im Laufe der Jahre ergeben?
Also, den Anfang, den kann ich ganz genau beschreiben, weil der hatte eine ganz andere Ursache gehabt. Also das war im Jahre 1999 und zwar kann man das sogar auf den Monat verorten, das war der Mai 1999. Da war ich noch bei Fraunhofer und ein Mandat des Fraunhofer-Institutes war eben halt rekombinante Proteine zu produzieren. Was versteht man darunter? Das sind so therapeutische Proteine, also sagen wir mal ein Antikörper, der jetzt gegen irgendeine Krankheit hilft. Den produziert man in einem Organismus. Also das kann man natürlich jetzt nicht im Menschen machen, weil ich muss ja noch unwahrscheinlich viel Blut haben, um die Antikörper aufzureinigen oder in Tieren. Sondern man hat dann versucht, eben billige Alternativen zu etablieren. Und eine Alternative war die Pflanze. Also man ist hingegangen, hat Pflanzen genetisch so modifiziert, dass sie eben therapeutische Proteine dann eben bilden können. Wie gesagt, Antikörper oder Insulin zum Beispiel, diese Interleukine, diese Form von Proteinen. Jetzt hat man nur das Problem bei Pflanze, also wenn ich jetzt dieses Protein in der Pflanze produziere, dann wird das auch gut gemacht. Aber ich muss es natürlich dann von den ganzen anderen Proteinen trennen. Nachher. Ich muss ja nach einer Reinform dieses eine Protein haben. Und das ist bei Pflanzen recht komplex, dieser Prozess. Und deswegen hatten wir die Idee damals gehabt, na ja, vielleicht kann man schon so eine Vorreinigung hinkriegen. Und wir wussten halt um diesen Milchsaft, der da drin ist, dass da relativ wenig Proteine beinhaltet sind. Und da haben wir uns die Frage gestellt, können wir nicht einfach diese therapeutischen Proteine in diesen Milchsaft transportieren oder da auch machen lassen und dann über die Isolierung der Milch eben halt relativ schnell an diesen reinen, also an diese reinen Substanz zu kommen.
Das heißt, dass Sie an dieses Naturkautschuk damals gedacht haben, hatte einen ganz anderen Hintergrund, hatte mit Reifen und so gar nichts erstmal zu tun.
Das hatte also mehr so medizinische Applikationen. Und Das hat funktioniert. Aber dann kam ja das Moratorium eben halt über grüne Gentechnik. Also man durfte das ja gar nicht im Feld oder irgendwo anbauen. Und haben aber dann eben gesagt, naja, also wir wollen aber weiter das System Milchsaft grundlegend verstehen. Also haben unwahrscheinlich viele Grundlagenforschung gemacht. Und darüber hin sind wir dann irgendwann mal in ein Projektkonsortium gekommen. Das war ein EU-Projekt. Die wussten also unsere Arbeiten in der Analytik dieses weißen Saftes und haben uns dann eben mit auf ein Projekt, in ein Projekt reingenommen, wo es dann eben um Kautschuk ging. Und das war dann für uns auch was Neues. Also wir hatten jetzt nicht gedacht, dass im Löwenzahn so viel Naturkautschuk drin ist, dass sich das lohnen würde. Und hatten aber bei uns, und das war schon an der Uni Münster, das war im Jahr 2006, hatten wir aber schon so eine Kollektion an Löwenzahnpflanzen. Und unter anderem auch diesen russischen Löwenzahn. Ohne zu wissen eigentlich, dass der jetzt ein hoher Kautschukträger ist, sondern wir wollten einfach vergleichen.
Und sie hatten ihn aus ganz anderen Gründen.
Ganz andere Gründe halt. Wir wollten Vergleiche machen. Wir wollten sagen, okay, wir haben 10 verschiedene Löwenzahnarten als Beispiel. Und wir wollten mal vergleichen, schauen, was ist in dieser Milch denn eigentlich drin halt. Gell? Ist der Einheimische, der jetzt hier überall wächst, hat ja eine andere Zusammensetzung, wie hier zum Beispiel der russische. Und da gibt es noch Zwischenformen und so weiter und so weiter. Und ja, und dann sind wir auf dieses Meeting gefahren für diese Projektantragstellung, haben das dann auch gemacht. Und es ist dann auch sehr gut evaluiert worden. Wir haben so volle 15 Punkte bekommen damals, was eigentlich ja selten in EU-Projekten ist. Aber das zeigt auch wieder diese Wichtigkeit von diesem Naturkautschuk. Und bei dem ersten Projekttreffen wurden wir dann aufgefordert, diesen russischen Löwenzahn mitzubringen. Das war eigentlich ein schöner Moment, weil wir hatten einen Spezialisten dabei, der war Botaniker oder ist Botaniker in Prag, an der Uni Prag. Und das ist ein ausgewiesener Spezialist für den oder für Löwenzähne generell. Und Löwenzähne sind nicht so einfach zu bestimmen halt. Das ist schon, wenn man denkt immer, ja, die sind alle gelb und haben diese Pusteblume halt, die sehen auch stellenweise doch, haben die ganz feine Unterschiede. Und der hat noch nie in seinem Leben russische Löwenzahn gehabt, aber er war Spezialist, das alles zu erkennen. Da haben wir ihm diese Löwenzahnpflanze in die Hand gedrückt und dann hatte der wirklich Tränen in den Augen. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dass einer,
weil?
Ja, weil er zum ersten Mal diese Pflanze hatte, gell, jetzt in den Händen, weil die so selten ist halt. Gell, und er hat das versucht, da immer ranzukommen und fand das dann eben, das ist eben, den sein Herz schlägt für Löwenzahn halt. Gell. Und das sind halt so, ja, das ist schwer zu beschreiben halt, das sind so Sammler halt, gell?
Genau, dafür muss man, glaube ich, ein ganz spezieller Wissenschaftler zu sein, um bei Löwenzahn Tränen in die Augen zu bekommen.
Ja, ganz genau halt, weil wir waren auch ein bisschen überrascht und fanden das aber ganz gut, weil wir dann von so einem Experten auch Rückmeldung bekommen haben, das, was ihr da alles habt, ist richtig. Interessanterweise waren wir aber im Labor gar nicht überzeugt, dass wir den richtigen hatten, sondern irgendwas anderes, weil die Werte, die wir im Labor generiert haben, also wie viel Kautschuk ist da zum Beispiel drin, das stimmt alles nicht. Da war so wenig drin, also wenn sich das lohnen soll, also das kann nicht sein.
Wir kommen dann gleich noch darauf zu sprechen. Ich wollte auf folgenden Punkt hin, der vielleicht ein bisschen schräg klingt für den einen oder anderen Hörer, aber ich hoffe, ich habe mich da so richtig auch vorbereitet auf dieses Gespräch. Russischer Löwenzahn. Und deswegen meine Frage, ich hoffe, Sie erkennen sofort den Hintergrund. Was hat der ehemalige russische Diktator Josef Stalin mit der Idee, Kautschuk aus Pflanzen zu gewinnen, eigentlich zu tun?
Wenn ich noch zwei Sätze gesagt hätte, wäre ich genau auf den Punkt gekommen.
Okay, da bin ich Ihnen jetzt ein bisschen zuvor gekommen. Was hat Stalin damit zu tun?
Also dieser russische Löwenzahn kommt aus Kasachstan ursprünglich. Und Josef Stalin hat in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gesagt, das große Sowjetreich hat alles, nur kein Naturkautschuk. Und hat daraufhin eben alle Wissenschaftler, die irgendwie botanisch affin waren, losgeschickt, um in diesem Riesenreich eben halt eine Pflanze zu finden, die Kautschuk produziert. Und die sind dann da so rangegangen, weil die haben sich jede Pflanze genau angeguckt, die diesen Milchsaft macht, weil das ist so eine Grundvoraussetzung. Wenn ich diese weiße Milch oder manchmal ist die auch farblos sehe, aber so als Sekret aus einer Pflanze, haben die analysiert. Und die sind dann auch in dieses kasachische Tal im Xinjiang-Gebirge hingegangen und haben halt diesen Löwenzahn da gefunden. Und der ist dann 1933 ist der dann auch eingestuft worden oder beschrieben worden als russischer Löwenzahn.
Aber man fragt sich ja doch, so ein russischer Diktator, naja, der hat ja viel am Tag zu tun, sein ganzes großes Reich zu regieren. Wie kommt er auf die Idee, nach russischem Löwenzahn oder nach Löwenzahn suchen zu lassen? Also was war daran so bedeutsam, dass selbst sich dieser Mensch damit beschäftigt hat?
Also es ist ganz einfach halt. Zu der Zeit gab es keinen synthetischen Kautschuk, es gab nur Naturkautschuk. So. Und wenn Sie einen Reifen bauen wollen, dann brauchen Sie Naturkautschuk. Und wenn Sie keine Reifen haben, können Sie auch keine Autos, Panzer, was immer, Panzer schon halt vielleicht, aber irgendwelche LKWs können sie nicht bewegen.
Und das trieb Stalin an, danach suchen zu lassen.
Es gibt einfach so eine Beschreibung, also ich kann ohne Naturkautschuk keine Kriege fügen. Ist halt so. Ja? Und um die Mobilität zu gewährleisten, hat er gesagt, wir müssen unabhängig werden, weil immer ist so das Problem gewesen, Naturkautschuk kam aus Südostasien. Und wenn die Länder zumachen, dann bekommen die Länder, die eben halt Kautschuk gebrauchen, den nicht mehr und können keine Reifen mehr bauen.
Das heißt, das war eine ganz wichtige Quelle. Und wenn die versiegte oder drohte zu versiegen, dann hätte selbst so ein Riesenreich wie Russland Probleme bekommen.
Ja, genau. Ja. Und das ist auch der Grund, warum das heute auch jetzt zum Beispiel im amerikanischen Homeland Security Programm drin steht. Gell? Also die sagen ganz klar, wir müssen uns unabhängig von diesen Quellen Südostasien machen, weil es kann ja mal passieren, dass die den Hahn zudrehen und dann gibt es keine Reifen mehr, ob das jetzt für die militärische Geschichte oder eben halt auch für die private Geschichte ist. Das spielt erstmal keine Rolle, aber ich brauche das für Reifen auch heute noch.
Das heißt, mutmaßlich haben sich dann auch zum Beispiel die Nationalsozialisten dafür interessiert oder andere, die Kriege sofort im Hinterkopf hatten oder auch geführt haben?
Das kann man wirklich gut sehen halt. Also das war dann so gewesen, also 33 beschrieben, dann hat man angefangen in Russland daran zu forschen. Wir waren auch damals ein paar Wochen am Wawilow-Institut in St. Petersburg, da wo eben dieser russische Löwenzahn abgelegt worden ist, konnten sie uns auch die Geschichte so ein bisschen dann wirklich vor Ort ansehen. Das war höchst spannend. Haben aber parallel auch in Koblenz gibt es ja das Bundesarchiv, wo die ganze Nazi-Dokumentation dann eben niedergelegt ist, haben uns die besorgt. Die habe ich drüben auch bei mir im Büro. Da kann man also die ganze Korrespondenz auch dann sehen. Also was passiert ist eben, die Russen haben angefangen zu forschen. Die haben auch schon versucht, diesen Löwenzahn zu optimieren, was ihnen nicht gut gelungen ist. Und als dann Südostasien durch die Japaner besetzt war, haben natürlich die Russen oder die Amerikaner, Franzosen, Engländer, also die Alliierten haben keinen Naturkautschuk mehr bekommen. Hieß in dem Augenblick haben die auch angefangen, eben halt sehr stark mit diesen alternativen Quellen zu arbeiten. Und als dann Südostasien befreit wurde, dann haben eben die Nazis kein Naturkautschuk mehr bekommen und haben dann aber im Russlandfeldzug diese ganzen Dokumente in St. Petersburg gestohlen. Die haben also die ganze Zucht mitgenommen, die haben die ganzen Unterlagen mitgenommen und haben dann eben angefangen, dann selber daran zu forschen. Das ist bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, also Vorläufer Max Planck, dann initiiert worden. Und natürlich sind diese Dinge auch, wie man das vermuten mag, jetzt schon an Konzentrationslagern auch intensiv gemacht worden.
Wie erfolgreich waren dann beispielsweise die Russen, so habe ich sie richtig verstanden, glaube ich gerade, waren nicht sehr erfolgreich. Waren die Nationalsozialisten da erfolgreicher in der Weiterentwicklung?
Oder? Also das ist sehr, man merkt das schon, das ist sehr unter Druck passiert alles. Ob das in Russland gewesen ist oder auch damals in Nazi-Deutschland. Ich habe so Korrespondenz zwischen den Wissenschaftlern. Da steht dann so drinne. Wir haben es jetzt mal gerade wieder um 0,5% erhöht, den Kautschukgehalt. Was berichten wir nach oben? Man muss sich ja diese Situation...
Das war zu wenig offensichtlich.
Ja. Und dann sieht man parallel die Briefe, die dann eben halt ein Stockwerk höher gegangen sind oder stellenweise bis in die Ministerien rein. Und dann stand da drin, wir dürfen ihnen berichten, dass wir 5-6% höher haben, aber das haben die nie erreicht.
Was passierte dann nach Ende des Krieges und nach Ende der Nazi-Diktatur? Was passierte mit dieser Idee? Denn ich meine, der Bedarf an Reifen, der blieb doch auch außerhalb von Kriegszeiten nach wie vor groß, oder?
Also man hat es noch ein Stück weit weiter betrieben, also ungefähr bis 1953 ist diese Forschung noch mehr oder weniger unterm Radar, aber auch dann gelaufen. Und dann wurde wieder nachhaltig Naturkautschuk aus Südostasien dann eben halt zur Verfügung gestellt, weshalb dann die gesamte Forschung eingestellt wurde. Wir werden oft gefragt, ob wir davon in irgendeiner Form profitieren von dieser Forschung, die dann eben halt gerade in den Kriegsjahren gelaufen ist. Ich kann nur sagen, also vom genetischen Material nein. Also wir haben jetzt nichts bekommen in irgendeiner Form, was optimiert worden ist oder was aus diesen Versuchen stammt. Das Einzige, was wir gelernt haben, war aus dieser Dokumentation, was es ungefähr für Böden braucht, um angebaut zu werden, halt, aber darauf reduziert sich das auch halt. Gell? Das ist vielleicht auch noch so eine Geschichte da um diesen russischen Löwenzahn herum, als wir uns diese Pflanze besorgt haben. Und jetzt muss ich wieder den Bogen machen auf diesen Botaniker in Prag, der 100% sicher war, dass das der russische Löwenzahn ist.
Der mit den Tränen in den Augen.
Der mit den Tränen in den Augen. Ja, der hat dann nachher eben seine Tränen wegwischen müssen und hat festgestellt, dass es dann doch nicht ist. Weil wir hatten unsere Werte im Labor, die stimmten nicht. Gell? Also das war bei Weitem nicht diese Kautschukgehalte, die man hätte erwarten können. Und wir haben dann auch genetische Analysen gemacht und dann kam raus, dass es nicht der russische Löwenzahn sein kann.
So. Sie waren auch von Anfang an sicher, der Begriff ist ja jetzt schon sehr, sehr oft gefallen, russischer Löwenzahn. Das war auch immer klar, dass es nur dieser Löwenzahn sein sollte oder musste. Kannte man sich schon so gut aus, dass man sagen konnte, Sie haben eingangs dieses Podcast erwähnt, es gibt ja ganz viele Löwenzähne. War man sich sicher, also was wir suchen, ist der russische und sonst keinen anderen?
Also wir haben daraufhin, das ist eine berechtigte Frage und eine sehr gute Frage. Wir haben uns auch mal angeschaut, ist denn an Kautschuk in anderen Löwenzähnen drin? Und de facto ist da nichts. Also da ist ein bisschen was drin, aber das lohnt sich nicht, um das wirtschaftlich zu nutzen.
Das war von Anfang an klar, es muss der russische sein, weil da der Ertragsfaktor mutmaßlich am größten sein wird.
Ne? Ganz genau. Ja, und dann haben wir eben halt das Problem gehabt, dass wir eigentlich dann in 2007 gar keinen russischen Löwenzahn hatten. Wir haben zwar alle schön gedacht, dass wir ihn haben, wir haben zwar die offizielle Bestätigung von dem vielleicht führenden Löwenzahnforscher oder Botaniker dann bekommen, aber war alles nicht richtig. Und dann ist erstmal eine Exkursion ist dann passiert. Und
zwar eine Exkursion?
Nach Kasachstan halt. Dann ist dieser botanische Kollege aus Prag, der Prager Kollege, hat dann eine Genehmigung bekommen, in dem Tal nochmal wirklich aktiv nach diesem russischen Löwenzahn
zu Wusste forschen. Er zu dem Moment, in dem Moment auch schon, dass es dann doch nicht der russische war und hat deswegen gesagt, so, dann suche ich jetzt halt mal danach? Oder was war so seine Motivation?
Ja, wir haben intensive Korrespondenz gehabt. Wir hatten ja dieses EU-Projekt auch halt. Wir waren ja auch da in der Bringschuld, gell? Und haben gesagt, wir müssen da jetzt irgendwann ran. Wir hatten Gott sei Dank im Konsortium auch eine Kasachin gehabt, die dann die Papiere besorgt hatte. Und dann hat das relativ lange, vielleicht ein halbes Jahr gedauert, dass wir dann eben halt die Genehmigung bekommen haben. Und dann haben wir ihn gezielt hingeschickt, weil das der Einzige ist, der das erkennen würde halt, gell? Und der war dann da drinnen 2 Wochen, hat den russischen Löwenzahn dann auch gefunden.
Endlich.
Und mitgebracht. Und dann war es interessant, gell? Im Labor auf einmal, zack, diese Werte, die wir uns erwartet haben, die waren da. Dann stimmte das. Ja?
Das war dann für Sie, ich sag mal, so ein Heureka-Moment, oder?
Das war so ein Heureka-Moment halt.
Wir haben es gefunden da hat er ja dann wahrscheinlich endgültig Tränen in den Augen, oder?
Dann hat er auch Tränen in den Augen gehabt.
Und endlich zu Recht auch.
Berechtigterweise, genau. Was wir aber zwischenzeitlich auch gelernt hatten, weil wir nicht mehr wussten, ob man es überhaupt noch kriegen, hätte auch sein können, dass dieser ausgestorben ist halt, gell? Weil in den botanischen Gärten, was da abgelegt worden ist, wir hatten also weltweit aus Australien, aus Moskau haben wir uns das besorgt, aus Nordamerika, aus verschiedenen botanischen Gärten in Europa. Da muss irgendeiner hingegangen sein, hat Saatgut ab oder hingeschickt, hat gesagt, das ist der russische Löwenzahn, ist nur falsch gewesen. Und die waren alle im guten Glauben, dass es der russische Löwenzahn ist, aber das war dann die falsche Pflanze.
Hatten Sie denn damals schon, wenn Sie sich an diese Zeit noch erinnern, als der Kollege dann endlich Heureka rief, ich habe es gefunden, so diese Dimension schon zumindest irgendwo im kleinsten Hinterstüblein, sage ich jetzt mal, oder hatten Sie immer das EU-Projekt vor allem vor Augen oder haben Sie gedacht, naja, wenn wir das finden, da könnte was Großes draus werden?
Also das war spannend halt. Also wir haben das ja dann angebaut und das war dann auch diese naive Herangehensweise zu sagen, jetzt habe ich die Pflanze, jetzt mache ich ein bisschen Saatgut und dann gehe ich mal ins Feld und dann am nächsten Tag haben wir dann sehr viel Löwenzahn da stehen, weil das kennt man ja vom Löwenzahn, der wächst überall und das ist überhaupt gar kein Problem. Das sah ganz anders aus, das Feld. Das war also alles andere als gut. Trotz alledem konnten wir so viel Kautschuk gewinnen, dass man schon mal so Probenkörper hatte. Und die wurden damals von der Reifenindustrie mal vermessen und die haben gesagt, das ist super, das Zeug halt. Gell? Und das haben wir irgendwann mal präsentiert auf dem Kongress in Aachen, wo Vertreter der Continental dann im Auditorium gesessen haben. Und die kamen nachher auf uns zu und sagten, Mensch, ja, hier, hört sich doch spannend an, russischer Löwenzahn, haben wir ja auch schon mitgearbeitet. Also Conti hat da durchaus auch schon Aktivitäten gehabt in halt diesen Kriegsjahren damals. Und lass uns das doch gemeinschaftlich versuchen, mal zu entwickeln.
Das heißt, Conti hatte auch schon so ein kleines Gespür dafür, für das mögliche Potenzial, was in diesem Projekt dann steckte.
Ganz genau, ja. Ja.
Oh. Und das war auch für Sie so das erste Mal, als Sie merkten, naja, wenn schon Hersteller auf uns zukommt, da könnte ja mal was Größeres draus werden, oder?
Ja, also wir hatten in diesem EU-Projekt haben wir einen einzigen Reifen gebaut. Ja? Das war dann eben von der Firma Fredestein, die waren da Partner drin und die haben aber jetzt nicht einen Reifen aus russischem Löwenzahn gebaut, sondern die haben, ja, da ist ein Promille Naturkautschuk drin gewesen oder ein Prozent Naturkautschuk aus dem Löwenzahn. Das sah aus wie ein Reifen, der ist auch nicht umgefallen irgendwas halt, aber das war jetzt kein richtiger Reifen aus Löwenzahn, wo man hätte sagen können, da ist der gesamte Naturkautschuk aus Löwenzahn gemacht. Nichtsdestotrotz, also als dann die Conti uns dann mal gezeigt hat, was sie so alles können und was sie denn bräuchten und wir gesagt haben, diese Mengen können wir euch noch liefern und dann die ersten Werte von denen auch kamen in so Hochleistungsprüfungen, ja, da war das schon irgendwie gedacht, Mensch, das könnte wirklich was draus werden halt und Auch bei mir im Labor, alle haben gesagt, was ist denn das jetzt? Gell? Wir hatten also wirklich so einen kleinen Klumpen Naturkautschuk gehabt aus dem Löwenzahn. Jetzt muss man überlegen, so ein Autoreifen, da sind so gute 6 Kilogramm drin halt. Wie kommt man zu einem Reifen? Für ein Auto braucht man ja auch mal 4 und da will man ja nicht nur ein Auto damit bestücken, sondern mehrere. Das war also wirklich spannend, ein langer Weg, aber ja, vorgestellt hätte ich es mir ehrlich gesagt nicht. War nachher doch überrascht, welche Dynamik das aufnehmen kann. Wenn man natürlich, das muss man natürlich auch dann ehrlich sein, einen Partner dabei hat, der das auch finanziell und aber auch technisch
umsetzen. Und wie sind Sie dann ganz persönlich auch in Ihrem Institut weiter vorgegangen? Haben Sie ein Team gebildet? Haben Sie auch sich ans Rektorat gewendet und haben gesagt, wir brauchen finanzielle Unterstützung, wir brauchen irgendeine andere organisatorische Unterstützung? Wie ging es dann innerhalb der Universität auch weiter? Wie sind Sie da organisatorisch weiter vorgegangen?
Also wir haben im Institut so ein Team, das ist gemischt aus Fraunhofer und Universität, was einen Vorteil hat, weil wir natürlich bei der Fraunhofer Gesellschaft wieder Zugriff auf Dinge haben, die wir bei der Uni nicht haben und vice versa. Also beide haben da voneinander gelernt und beide haben sich gegeneinander eben halt auch in irgendeiner Form befruchtet, was diese Forschung angeht. Und haben dann auch viele Masterarbeiten da drauf laufen lassen halt. Was nämlich ganz wichtig war, ist, die Grundlagen zu verstehen. Und das ist immer, was ich auch in Vorlesungen erzähle, es gibt nicht diese reine angewandte Forschung. Also ich kann jetzt nicht loslaufen und sagen, ich mache ab morgen angewandte Forschung mit dem Ziel, ich baue jetzt Autoreifen aus irgendeinem Kraut. Ne? Sondern was ich dafür brauche, sind die Grundlagen. Weil ich muss diese Systeme, die dann eben irgendwann mal gefunden worden sind, jetzt wieder russischer Löwenzahn, die müssen optimiert werden.
Und Grundlagenforschung dauert, oder?
Und das dauert und kostet Geld. So, was wir dann eben hatten, das war so ein bisschen kurios. Also es war eine spaßige Zeit, aber auch dann wirklich frustrierend. Also wir sind ja dann auch, kann man sich vorstellen, mit diesem Konsortium. Wir hatten ein Julius-Kühn-Institut, damals noch hieß das die Biologische Bundesanstalt. Da war ein guter Kollege von mir, der jetzt emeritiert ist, der hatte sich auch für dieses Thema interessiert und der kam von der Seite Anbaustrategie. Das passte ganz gut. Dann hatten wir die WWU eben halt mit der grundlegenden Erkenntnis oder Grundlagenforschung zur Kautschuk-Biosynthese, Fraunhofer in der Translation eben halt diese Ergebnisse, hatten einen Industriepartner und sind dann zu Förderern gegangen. Also sprich BMWF oder BMEL.
Und also zu verschiedenen Ministerien.
Ministerien, ne? Bundesministerium für Forschung und Bildung.
Denen haben Sie das vorgestellt und ja. ich sag mal schlicht und einfach um Geld gebeten oder was?
Wir haben gesagt, ob das nur denkbar wäre, dass man hier so einen Projektantrag einreichen könnte halt. Und das, also wir sind ja wirklich stellenweise ausgelacht worden. Also Löwenzahn, Autoreifen, was ist denn das für ein Quatsch? So. Und da muss man schon sagen, dann das war eigentlich so auch so ein Moment, wo es dann geklappt hat. Dann sind wir nach...
Also Sie hatten keine Zweifel in dem Moment, wo man sich ausgelacht hat und gesagt hat, oh,
ja, das ist natürlich schwer
doch auf dem falschen Dampfer.
Schwer kommunizierbar halt, weil die Leute gesagt haben, wir haben ja schon vieles gehört, gell, und vieles auch gefördert, was vielleicht jetzt so, wo man nicht so im ersten Moment gedacht hat, das kann funktionieren. Aber da war dann, also diese Idee, Löwenzahn überhaupt anzubauen. Gell, also ich meine, die meisten Leute spritzen Löwenzahn tot. Die wollen sie nicht im Garten haben oder auf dem Feld haben, sondern die meisten Pflanzenschutzmittel sind eben gegen Löwenzahn sogar gerichtet.
Ja, dem Podcast spritzt keiner mehr Löwenzahn tot. Das hoffen wir zumindest.
Ja, kann ich nur begrüßen, wenn man das nicht tut, weil es ist wirklich eine interessante Pflanze auch für Insekten. Aber
Sie haben jedenfalls nicht aufgegeben, auch wenn man sie da etwas belächelt hat. Oder?
Und dann hatten wir eine Einladung an die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe in Gülzow. Da Herr Schütte, kann man ja ruhig auch mal einen Namen nennen, der hat es angehört und hat gesagt, pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich bin da nicht so ganz überzeugt von, aber ich gebe euch ein Jahr Förderung und in dem Jahr müsst ihr mir das und das vorlegen. So. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. Und dann haben wir das gemacht und dann sah das nach einem Jahr auch so aus, wie es wir uns das erhofft hatten. Und dann haben wir die erste größere Förderung über 3 Jahre bekommen. Und dann wurde das so zunehmend auch bekannt, dass da anscheinend doch ein bisschen mehr hinter ist als so eine spinnende Idee. Wir haben irre viele Vorträge gehalten auf verschiedenen Konferenzen, auch auf so nicht nur unbedingt wissenschaftliche Konferenzen, auch so Biotechnologietage, halt, wo man dann mehr so ein Industriepublikum noch hat. Also wir haben das ganze Feld bedient, mehr oder weniger mit den Vorträgen. Also es wurde ein bisschen bekannter. Und dann haben wir auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung dann eben halt auch Förderung bekommen. Und das waren diese initialen Schritte. Und wir sind dann bis zu einem Punkt gewachsen, wo dann die Continental gesagt hat, so, das kommt jetzt in einen Bereich rein, wo die das dann selber finanzieren halt. Also Hochskalierung, Anbau, Hochskalierung, Extraktion. Und da sitzen wir jetzt eben halt. Das nimmt jetzt schon Dimensionen an. Also wir reden jetzt nicht mehr über einen Hektar, sondern 200 Hektar dieses Jahr. Und das soll dann gehen 500 Hektar und immer weiter. Und von Gramm Naturkautschuk sind wir jetzt eben schon im großen Maßstab.
Sie haben gerade schon eine Zahl, ich glaube, das ist so, vermute ich mal, auch eine der meistgestellten Fragen, die Sie in diesen Tagen, Wochen oder auch vielleicht schon in den vergangenen Jahren gestellt bekommen. Und Sie am Anfang ja selber möglicherweise auch Zweifel daran hatten oder auch Ihre Kollegen in den Instituten und Ministerien, wie soll das bei der schieren Menge eigentlich alles irgendwie funktionieren? Versuchen Sie doch mal unseren Hörern so ein bisschen so diese Mengenrelation beizubringen. Wie viel steckt in so einem Reifen drin? Nehmen wir mal einen stinknormalen Autoreifen. Und vielleicht dann auch gleichzeitig noch, naja, wie viel Pflanzen brauche ich denn für so einen Autoreifen? Wie viel Hektar? Vielleicht haben Sie so ein paar Kennzahlen, dass man sich das mal so halbwegs vorstellen kann.
Ja, diese Fragen kriegen wir immer gestellt, weil es auch schwer vorstellbar ist. Wir müssen mal anfangen damit, was uns oftmals Leute sagen, ist, ihr konkurriert ja mit einem Baum, Kautschukbaum. Ja, wie kann man mit so einer kleinen zarten Löwenzahnpflanze gegen so einen Baum konkurrieren? Da ist schon mal ganz wichtig, also so ein Baum macht 1,5 Kilogramm Naturkautschuk pro Jahr.
Das ist ein Baum?
Eine.
Okay. Ja.
Auf einem Hektar, also 10.000 Quadratmeter, wachsen ungefähr 600 Naturkautschukbäume. Also wir reden da um so 900 Kilogramm bis eine Tonne. Das ist der Ertrag.
Pro Hektar aus den Bäumen, ja. Okay. Ja.
Und das ist auch, diesen Ertrag erreichen wir auch mit den optimierten Linien beim Löwenzahn.
Das heißt, diese auch pro Hektar, meinen
auch
Sie
pro
jetzt?
Hektar, ja.
Das heißt, diese wesentlich kleineren Pflanzen produzieren aber die gleiche Menge an Naturkautschuk.
Ja, jetzt muss man überlegen, es sind natürlich viel, viel mehr Pflanzen auf dem Feld.
Ja.
Und wir holen den Naturkautschuk aus den Wurzeln raus. Und in jeder Wurzel, das sind also große Wurzelapparate, da ist eben 15% der Trockenmasse ist eben halt Naturkautschuk.
Können Sie mal den Zuhörern, die das jetzt eigentlich sehen können, wie Sie das zeigen, mal so eine Vorstellung geben von so einer Wurzel? Hat das ungefähr die Größe, ich sag mal, einer Zwiebel? Oder wie muss man sich das vorstellen, die Größe einer solchen Wurzel?
Also es hat in der Mitte so eine Form wie so, also man kann die so pflanzen, dass sie aussehen wie Mohrrüben halt nachher, die Wurzeln. Das sind also Pfahlwurzeln, die haben dann so eine Dicke wie so eine kleine Mohrrübe halt, gell? Dann sind aber Verzweigungen dran, dann hat man viele von denen. Also ich würde jetzt mal sagen, so wenn man sich so einen kleinen Finger anguckt in verschiedenen Händen, aber so in der Dimension, so eine Dicke haben die Wurzeln, da sind dann etliche von dran. Die Wurzeln so also bis 30 Zentimeter tief, diese dicken Wurzeln halt, da ist schon ein ganz schöner Apparat im Boden drin an Wurzel halt.
Und das ist eben auch das Besondere, um darauf zurückzukommen, am russischen Löwenzahn, ganz dass genau. Der eben diese hohe Ertrag verspricht.
Und die Conti sagt immer, wenn man jetzt für jeden Reifen braucht man ungefähr eine Garage, die Stellfläche. Das ist so eine Größe. Also ich bräuchte 4 Garagen, um 4 Reifen zu bauen. So als Fläche. Das passt von der hin. Das ist so jetzt eben, was wir bauen. Also Winterreifen 6 Kilogramm ungefähr, Naturkautschuk drin, LKW-Reifen 20 bis 30
Kilogramm. Immer pro Stück natürlich. Also pro Winterreifen 6 Kilo. Ja. Da kann man sich jetzt vorstellen, wie viel Hektar man braucht. Denn ich meine, das ist ja für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, wahrscheinlich eine unvorstellbare Menge, was so jeden Tag an Reifen hier produziert und gebraucht wird.
Also es gibt einen schönen Vergleich. Also wenn man den Weltbedarf Naturkautschuk mit Löwenzahn decken wollte, dann bräuchte man die Fläche von Österreich und der Schweiz zusammen. Anbaufläche. Das hört sich jetzt viel an, wenn man mit den russischen Kollegen redet, sagen die immer, ja, na gut.
Da hätten wir noch ein Fleckchen übrig.
Da hätten
übrig.
Wir noch ein bisschen Platz für das zu machen halt. Also weil man könnte den russischen Löwenzahn, kann man also Russland, ganz Europa, Nordamerika, dann kann man im Süden, kann man Südamerika, Chile.
Aber das ist doch tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das unrealistisch ist, aber die Schweiz und Österreich passt in Russland, ich weiß nicht, wie oft rein.
Ich weiß auch nicht
und,
halt.
Aber sind das so Dimensionen, in denen Sie auch rechnen und verhandeln oder?
Was wir ja wollen, also da kommen wir nochmal auf die soziale Komponente. Wir würden ungern jetzt eben die Naturkautschukproduktion in Südostasien durch den Löwenzahn ablösen. Das dürfen wir auch nicht machen, weil da ist die soziale Verantwortung drin. Da gibt es Arbeitsplätze, da gibt es Menschen, die leben davon halt. Man müsste sich da eher Gedanken drüber machen, wie die leben, weil also die verdienen halt nicht viel. Die verdienen 4 Euro vielleicht am Tag. Besser in der Nacht, die fangen morgens da um 2 Uhr morgens an und arbeiten dann am nächsten Tag bis 8 Uhr abends durch. Was wir machen wollen, ist den Mehrbedarf. Und der Mehrbedarf liegt jetzt ungefähr bei, prognostiziert 2030, bei ungefähr 400.000 Tonnen. Also reden wir über 400.000 Hektar. Und wenn wir das mit Löwenzahn decken wollten, dann bräuchten wir die Fläche von Mallorca. Das sind ungefähr, also Mallorca hat, glaube ich, 3.800 Quadratkilometer. Also wir brauchen so 4.000 Quadratkilometer. Also das ist so die Forschung, die man haben muss. Und wenn man das jetzt mal auf die Weltkarte legt, Mallorca, also da habe ich auch weniger Bedenken. Würde man die deutsche Produktion, das sind 10% davon, decken wollen, dann ist das 6% der Fläche vom Maisanbau. Das ist also
darstellbare Dimension. Aber nochmal, dass man das ganz deutlich macht, auch für jeden, der zuhört. Es geht nicht darum, den aktuell weltweiten Bedarf an Naturkautschuk praktisch abzulösen, sondern Sie kalkulieren jetzt erstmal im Moment nur mit dem Mehrbedarf, den man von heute angerechnet, ausgerechnet hat.
Genau. Weil das ist uns wichtig halt, also auch jetzt zum Schutz, was ich eingangs mal gesagt habe, zum Schutz der Wälder halt, gell? Weil wenn wir jetzt sagen, diese Mehrbedarfe, die entstehen, wollen wir mit Kautschukbäumen decken, dann müssen wir jetzt weiter Urwald holzen. Es ist einfach so. Und zwar 400.000 Hektar. Und das sind wirklich wertvolle Naturräume und das sollten wir tun, nicht unterlassen.
Haben Sie eigentlich auch schon, muss man sich das so vorstellen, Kontakt in diese Region, dass die wissen, oh, da in Münster, oh, und an anderer Stelle, da überlegen die das eine oder andere und das ist ja interessant für uns, da können wir vielleicht auf so manches Abholzen verzichten, aber die haben auch die soziale Komponente mit im Hinterkopf. Haben Sie da Kontakte?
Also ich bin sehr oft in Malaysia, zwar jetzt nicht wegen Naturkautschuk, sondern eher wegen Palmöl. Da bin ich auch in so einem Gremium drinne, die das jährlich beurteilen. Also hat natürlich ganz andere Dimensionen bei Palmöl, das ist weitaus größer. Aber man kennt diese Aktivitäten auch um den Naturkautschuk. Ich habe das also vor Ort mitbekommen. Man weiß nicht die Größe. Das wüsste man gerne, also wo kann die Reise hingehen halt. Also kann das wirklich zu einer potenziellen Gefahr für ihre Wirtschaftssysteme werden. Da habe ich oftmals drauf gesagt, nein, also genau die gleiche Antwort, die ich eben gegeben habe. Das streben wir nicht an. Jetzt bin ich aber auch nicht derjenige, welcher in 20, 30, 40 Jahren jetzt die Hand über die Naturkautschukproduktion legen kann halt. Also es ist halt so, wie es ist, wenn es wahrscheinlich irgendwann mal zu einem lukrativen Geschäft auch jetzt in den Ländern, die eigentlich keine Naturkautschukproduzenten sind, also Europa oder Nordamerika mal nur die beiden Kontinente zu nennen, dann kann es natürlich passieren, dass das dann skaliert wird, dass dann auch mehr da wird halt, als wir uns das jetzt hier im kleinen Münster haben vorgestellt halt. Aber es wird sicherlich nicht dazu kommen, dass man die Gesamtproduktion ablöst.
Mhm. Sie arbeiten jetzt halt jeden Tag daran, so stelle ich mir das zumindest vor, durch Kreuzung oder auch durch Weiterzüchtung diesen Kautschukgehalt immer weiter zu steigern. Ist das erstens so? Und haben Sie eine Vorstellung davon als Wissenschaftler, ist denn sowas immer weiter steigerbar? Oder muss auch irgendwann der russische Löwenzahn sagen, so jetzt ist aber gut, Herr Prüfer, mehr kriegst du von uns nicht raus?
Ja, also es gibt so Obergrenzen halt, gell? Also was wir jetzt sehen, wir sind jetzt an einem Kautschukgehalt angekommen, der liegt über 15%. Und so 15% scheint so diese magische...
Worauf bezieht sich diese Zahl?
15% ist von der getrockneten Wurzel. Ja, also wenn man eine Wurzel trocknet, ist 15% davon dieser Kautschuk. Und das scheint so ein bisschen so diese physiologische Grenze zu sein. Das heißt also, da sieht man, dass die Pflanze noch gesund aussieht. Alles über 15% führt dazu, dass die Pflanze halt schon so Wuchsdepression bekommt. Also sie sieht nicht mehr so eigentlich aus, wie sie aussehen sollte, wenn es ihr gut geht. Das ist auch so diese Größe, die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Also 15% muss sein, um auch auf diese Tonne dann eben pro Hektar zu kommen. Halt, das ist so eine Ertragsgröße, die wir ansteuern müssen. Und was wir da eben machen halt, wir versuchen im Labor diese Faktoren zu identifizieren, die eben halt dafür notwendig sind, dass eine Pflanze eben sehr viel Kautschuk macht oder sehr viel Blätter macht oder sehr viel Wurzeln macht. Also wir versuchen, die Gene zu verstehen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Deswegen im Labor arbeiten wir auch durchaus mit genetisch veränderten Pflanzen, mit Transgenpflanzen, wo wir gezielt diese Gene ausschalten oder überexprimieren, also mehr machen von diesen Proteinen, die durch diese Gene kodiert werden, um dann die Funktion dieser einzelnen Gene zu verstehen. Darüber haben wir jetzt über die Jahre eben halt genau diese Schlüsselstellen identifizieren können, die sagen, okay, diese Pflanze wird eine Hochertragspflanze oder sie wird eben nur wenig Kautschuk machen oder sie wird viel blühen oder sie wird große Wurzeln machen oder ihr Blattgrün wird hochstehen oder flach auf dem Boden liegen. Das sind alles so genetische Merkmale oder züchterische Merkmale, die man gerne dann eben sich anschaut.
Sie kennen als Wissenschaftler ja auch die Diskussion, sobald man in der Öffentlichkeit von gentechnisch veränderten Organismen, Pflanzen und so redet, gehen bei dem einen oder anderen Alarmsignale an oder auch Stoppsignale. Ja. Wie würden Sie das in dem Zusammenhang denn einordnen?
Also ich glaube, das haben wir auch immer von Anfang an ganz klar kommuniziert. Auch wir haben so Stakeholder-Treffen gemacht mit verschiedenen auch NGOs. Und wir sagen immer, diese Transgenpflanzen, das ist wirklich für den wissenschaftlichen Gewinn, also Erkenntnisgewinn. Das machen wir auch nur im Labor, das machen wir auch nur in den Bereichen, die entsprechend zugelassen sind. Wir wissen danach eben halt, wenn wir dieses Gen ausgeschaltet haben oder dieses Gen ist da oder muss da sein, können wir diese Information dem Züchter geben. Aber der macht keine Gentechnik, sondern was wir da machen, ist eben, man muss sich das so vorstellen, früher war es so, ich habe eine Kreuzung gemacht. Nehmen wir mal an, ich habe eine Blütenfarbe gekreuzt. Also meine Nachkommen sollen eine rote Blüte haben. Jetzt habe ich zwei Pflanzen genommen und habe dann von mir aus 30.000 Samen gemacht und die aufs Feld geworfen. Jetzt muss ich aber die ganze Periode warten, die Wachstumsperiode, bis die dann blühen. Und dann haben die sich die roten rausgenommen und die wieder weitergekreuzt. Wir haben mittlerweile, wissen wir ja um die Gene. Das heißt, wenn das Gen da ist, wird diese Pflanze eine rote Blüte bekommen. So, das können wir den Samen nehmen, kurz austreiben lassen, dann haben wir den Keimling, dann nehmen wir ein bisschen Blatt davon und machen dann eben, das kennt Gott sei Dank, jeder, darf euch nur erklären, diese sogenannte PCR, ja, also wo man ein Coronavirus eben halt beim Menschen nachweisen kann oder nicht, hoffentlich nicht. So kann ich es bei Pflanzen auch machen, ist das Gen da oder nein? Und dann kann ich dem Züchter sagen, okay, was du da gezüchtet hast, rein klassisch, das hat mit Gentechnik überhaupt nichts zu tun, der nimmt also den genetischen Pool, der da zur Verfügung steht von der Natur aus. Und dann kann man sagen, du musst die Pflanze nehmen und die Pflanze und von deinen 30.000, die du jetzt als Nachkommen gezeugt hast, sind eben zwei davon, sind Träger von dem Gen. Und dann nimmt er nur noch die beiden, er braucht nicht mehr die 30.000. Mhm. Das ist der Vorteil.
Ah ja, gut, dass wir das geklärt haben, weil bei gentechnisch verändert, da gehen, wie gesagt, oft so Alarmsignale an, weil ich habe das, oder ich glaube auch alle Zuhörer jetzt gut verstanden, dass das eine für den Erkenntnisgewinn ist. Aber dass auf den Feldern draußen eben ganz normal gezüchtete, so würde ich es mal als Laie formulieren, Pflanzen stehen, ne?
Also wir haben wirklich in diesen ganzen Dialogen, die wir geführt haben, da haben wir auch nie Scheu gehabt halt, gell? Immer wieder die Rückmeldung bekommen, solange das im Labor stattfindet, gell? Und in abgeschlossenen Gewächshäusern und Wachstumskammern, die wir alle in unseren Instituten haben, dann ist das in Ordnung. Also wenn man darüber dann diesen Organismus versteht und dann eben Dinge nachher schneller macht mit konventionellen Verfahren, ist das wunderbar. Und das ist die Strategie, die wir fahren, seitdem wir mit dem Löwenzahn arbeiten, und hat dazu geführt eben, dass wir doch recht schnell, wenn man überlegt, also die letzte durchgezüchtete Pflanze ist die Zuckerrübe, 200 Jahre, unter Napoleon gefördert, und dann irgendwie das Resultat, was wir jetzt sehen, ist eben, steht auf unseren Feldern. Also heute bei einem Projektträger zu sagen oder beim Förderer, ich brauche jetzt mal 200 Jahre, um eine Pflanze zu züchten, das wird halt keiner mehr finanzieren. Ist das schon schön zu sehen.
Wäre für Sie persönlich aber auch unattraktiv. Sie würden es auch am Ende irgendwie erleben.
Genau, man müsste dann versuchen, auch noch nebenbei was anderes hinzukriegen, dass man länger lebt. Ne? Das kann man halt nicht mehr verkaufen, halt, dass man überhaupt lange Zeiträume braucht.
Ja.
Und das, was wir jetzt geschafft haben, finde ich in 10 Jahren, also wirklich schon diese Kautschukgehalte auf so ein hohes Niveau zu heben, das ist schon klasse halt, gell? Also ich finde das, das sage ich auch meinen Mitarbeitenden immer, das habt ihr wirklich toll gemacht. Gell?
Jetzt gibt's ja auch die Forschungsfabrik, das sogenannte Taraxagum Lab in Mecklenburg-Vorpommern, genau gesagt in Anklam, seit 2018. Was passiert da eigentlich genau? Was machen die in Ergänzung zu Ihnen oder sind Sie persönlich oft in Anklam und forschen da? Wie ist da das Zusammenspiel zwischen der Forschungsfabrik und Ihrem Institut hier?
Das ist jetzt wirklich, was die da oben machen, das ist jetzt, das könnte man umschreiben wie so eine Vorindustrialisierungsphase. Also die skalieren eigentlich nur noch. Das geht darum.
Was heißt das in dem Zusammenhang,
skalieren? Man muss den Anbau skalieren. Also ich muss ja jetzt, ich habe angefangen mit 2 Hektar, 3 Hektar Löwenzahn. Jetzt gehe ich auf 200 hoch, auf 500 hoch. Das heißt, ich brauche ja dann ganz andere Erntetechnologien. Also ich brauche andere Seetechnologien, Erntetechnologien. Ich brauche diese Sachen. Wir haben ja früher in den Kautschuk in so einem, muss man sich vorstellen, in so einer Mühle extrahiert, die ist so groß wie, wenn man von zu Hause so eine Waschmaschine kennt. Das ist auch fast nichts anderes. Ich habe so eine Trommel da drinne, die dreht natürlich ein bisschen schneller als Waschmaschinen im normalen Waschgang. Also schleudern ist es schon zu schnell. Da kommen Kugeln rein und dann kommen diese Wurzeln rein und dann kann man diesen Kautschuk ausmalen. Diese Größe, die haben wir ja auch am Institut stehen, also Waschmaschinen groß. Wenn man jetzt nach Anklam fahren würde und in diese Fabrikhalle da reingeht, dann hat man diese Maschine dann das hat dann Dimensionen, wie soll ich sagen, das sieht dann mehr aus wie so eine große Turbine, die man aus so Kraftwerken kennt halt, gell? Also wir haben 40 Liter Volumen und die haben 12.500 Liter Volumen. Also
das heißt, da wird auch tatsächlich Naturkautschuk schon geerntet, ja, beziehungsweise produziert, in Anführungszeichen. Genau. Und wie groß ist die Anbaufläche, die dort im Moment praktisch beackert wird im wahrsten
Sinne? Die ist ja mal 200 Hektar.
Das sind jetzt 200, aber genau, man hat noch Potenzial, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, das auch zu steigern auf 500 beispielsweise. Genau.
Das soll also immer weiter gesteigert werden und dann ist jetzt in dem Projekt ist 500 die Endausbaustufe. Und danach muss es eben dann so sein, dass das dann eben halt nicht mehr in einer Region angebaut wird, sondern in verschiedensten Regionen. Dann soll das also schon eine Pflanze dann werden, wo man dann sagen kann, die baue ich von mir aus jetzt im Rheinischen Revier an oder irgendwo in Bayern oder Baden-Württemberg. Das wird dann mehr verteilt werden.
Was passiert mit dem Naturkautschuk, den Sie da jetzt schon aktuell gewinnen? Was macht man damit?
Also da bauen wir jetzt gerade die Fahrradreifen draus.
Okay, das also ist, das geht tatsächlich schon in die akute Produktion auch.
Ja. Es ist auch schön halt, das macht es vielleicht auch so spannend, mit Conti zusammenzuarbeiten, weil die Continental einer der wenigen Autoreifenproduzenten oder Lkw-Reifenproduzenten ist, die auch Fahrradreifen machen. Jetzt hätte man natürlich sagen können, ja, diese ganzen Kautschuk, der bis jetzt extrahiert worden ist, der würde jetzt nicht ausreichend sein, um eine Großserie an Pkw-Reifen zu bauen. Wir haben Pkw-Reifen oder, also die Conti hat Pkw-Reifen gebaut. Die sind auch alle getestet worden, also die haben alle auf diese Hochleistungsgeschwindigkeitstests gemacht, Bremstests, Kältetests und Stabilität. Die haben also durchlaufen die gleichen Prüfmuster wie auch andere Reifen das tun. Aber die Menge an Kautschuk, die im Augenblick vorliegt, reicht nicht aus, um eine Großserie zu produzieren. Und Conti sagt, wir produzieren erst dann Autoreifen, wenn wir genug Kautschuk haben, weil wir können nicht ein Jahr das auf dem Markt anbieten und im zweiten Jahr nicht mehr. Kann ich auch verstehen, das ist eine nachhaltige Markt. Betrachtung halt auch.
Gell? Also apropos nachhaltig, was sagt Conti denn zu den Laufeigenschaften? So heißt das, glaube ich, in dem Zusammenhang mit Reifen. Was ist beispielsweise mit dem Abrieb oder auch mit Mikroplastik, was da möglicherweise frei wird? Ja. Ist das ein Problem oder stellen Sie auch da fest, nein, das sind gute Werte?
Also wir haben, sagen wir mal so, dieser Naturkautschuk aus dem Löwenzahn und der Naturkautschuk aus dem Kautschukbaum, die sind so von ihren Eigenschaften fast identisch. Dieser Abrieb, der da entsteht und diese Mikroplastikdiskussion, die man führt, der Reifen ist ein relativ komplexes Gemisch. Also dieser reine Naturkautschuk, der wäre relativ einfach abbaubar. Es gibt Bakterien, die können das sehr gut. Ehemaliger Kollege hier an der Uni Münster, Professor Steinbüchel, der hat sich damit beschäftigt und der hat auch Bakterien isoliert, die also Naturkautschuk abbauen können. Das ist eher diese Komplexität, da kommen ja Zugschlagstoffe rein, da kommt dieses Carbon Black rein, also dieser, was dieser Reifen dann auch so schwarz macht. Und das alles im Gemisch ist relativ schwierig abbaubar. Also da werden wir auf der Basis durch den Löwenzahn erstmal nicht viel ändern können, haben aber eine Idee in einem anderen Projekt, wo wir zeigen können, dass wir den Abrieb um 30% senken können, indem wir da eine Biokomponente modifizieren halt im Reifen. Das ist aber jetzt ein anderes Projekt, vielleicht können wir da noch mal später drüber reden. Aber was als Rückmeldung kommt von den Fahrradreifen, die sind jetzt wirklich schon breit im Markt drin, von den Nutzern, dass die ein sehr gutes Gefühl auf diesen Reifen haben, weil die halten von ihren Grip-Eigenschaften, also von dieser Haftung auf Oberflächen, anscheinend besser sind als ihre vergleichbaren Reifen aus dem Naturkautschuk.
Konkurrenten. Ich habe Sie jetzt Ihnen jetzt zugehört und habe so rausgehört, dass an vielen Stellen Sie schon ganz entscheidende Schritte vorangekommen sind. Sie wissen jetzt, wie diese Pflanze funktioniert. Sie wissen auch, wie Sie das gentechnisch verändern müssen, um wissenschaftliche Kenntnisse zu bekommen. Wenn Sie jetzt sich mal eine Sekunde zurücklehnen und sagen oder ich Ihnen die Frage stelle, was ist als Forscher für Sie jetzt eigentlich noch interessant daran? Oder geht das jetzt schon praktisch in die Produktion und Sie treten als Forscher und nur als Forscher praktisch schon zurück? Oder sehen Sie noch auch Forschungspotenzial an der Stelle? Wenn ja, welches?
Also wir haben den Löwenzahn ja, würde ich jetzt mal sagen, 5% verstanden halt. Gell? Also da sind
ja noch dann so, ist ja doch noch einiges übrig.
Da bleibt noch etliches übrig halt. Also der hat ja auch andere interessante Eigenschaften. Also gerade auch so diese, er ist ja trockentolerant als Beispiel, gell? So gegen Stress. Man sieht das eben halt, also er braucht natürlich auch Wasser wie jede andere Pflanze. Aber in so kargen Monaten, also er geht zumindest mal nicht ganz kaputt halt, gell? Und woran das liegt. Aufbau, Wurzel, die Blüte ist hochspannend halt, das kennt man ja auch als Kind, gell? Wenn diese gelbe Blüte rauskommt und die wandelt sich irgendwann in diese Pusteblume um. Diesen Prozess zu verstehen, dieser Blütenschließung, dieser Umwandlung in die Pusteblume, das sind Dinge, die wir uns anschauen. Also nee, Grundlagenforschung gibt es da genug. Und das Interessante ist, auch diese Dinge, die wir uns jetzt auch stellenweise in Seitenprojekten angucken, werden am Ende des Tages auch wieder dazu beitragen, dass die Pflanzen, die dann schon auf dem Feld sind, weiter optimiert werden halt, gell? Weil man kann sich jetzt beispielsweise überlegen, das sind so Sachen, die mir durch den Kopf gehen, Löwenzähne auch zu haben, wo man nachher auf dem Feld in der Produktion fürs Saatgut ist natürlich diese Pusteblume, wo die auch immer schön wegfliegen, eigentlich nicht gut, ne? Sondern wäre besser, wenn die in der Blüte verblieben, die Samenkörner. Dass man eben vielleicht Löwenzähne züchtet, die eben halt nicht mehr diesen Flugapparat da drin haben halt, gell? Das sind so Sachen, die wir jetzt gerade analysieren, uns anschauen und mal schauen, was draus wird.
Ich lese und höre natürlich in diesen Tagen und Wochen viel von Ihnen oder über Sie. Das hat alles mit Löwenzahn zu tun. Manchmal habe ich mich gefragt, was machen Sie eigentlich sonst noch außer Löwenzahn forschen? Kommen Sie überhaupt noch zu was anderem?
Doch, also wir haben ja noch eine zweite Gruppe. Also sagen wir mal, in der Forschung forschen wir auch noch an anderen Dingen halt. Ich habe ja so eine zweigeteilte Gruppe, eine ist Löwenzahn, die andere, die arbeiten halt mit Blütenentwicklung und mit so kleinen Muskelproteinen aus der Pflanze, auch hochspannende Themen. Aber wenn Sie mich privat fragen, also ich habe noch einige Dinge, die ich da tue. Also ich bin schon immer begeistert gewesen, also rumzufahren. Das ist natürlich Corona-bedingt jetzt sehr schwierig geworden halt. Aber das war immer so einer der großen Dinge. Ich wollte immer alles sehen. Also nicht jedes Land. Also ich bin jetzt nicht einer, der im Reisepass überall einen Stempel drin haben muss und sagen, hier, da war ich, da war ich, da war ich. Sondern es gibt so ein paar Länder, die haben mich immer fasziniert, da will ich immer hin. Ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht jetzt im nächsten Jahr wieder besser wird halt.
Welches Land steht auf Ihrer Liste ganz oben? Wunschland?
Also, Ich habe, wo ich immer noch gerne hin, sind ein paar Länder in Afrika halt. Gell? Ich war im südlichen Afrika gewesen, also Namibia, Botswana und Südafrika. So, das habe ich immer. Ich würde gerne mal nach Madagaskar, ganz gerne. Ich weiß, es ist gefährlich, aber
ich war letztes Jahr da. Ich kann es sehr empfehlen, muss ich sagen. Es ist ein spannendes Land.
Kann ich mir gut vorstellen. Also ich finde es auch spannend. Dann auch so also in der Mitte von Afrika, gerade was so in den tropischen Regenwäldern, Kongo und solch Zentralafrika, das würde mir auch schon Spaß machen halt, gell? Und das ist so jetzt so das Nächste, wo ich denke, wo man gut hingehen kann.
Kommen wir zum Schluss, Herr Prüfer, nochmal zum Preis zu sprechen. Dabei geht es natürlich auch um viel Geld. Ich glaube, 250.000 Euro wird der Bundespräsident im Endeffekt dann ausgeben für diesen Preis. Oder würden Sie ohnehin das Renommee und auch den Rückenwind, den durch man einen solchen Preis bekommen würde, ohnehin höher einschätzen? Was überwiegt da bei Ihnen im Endeffekt? Wir wissen alle noch nicht, was dabei rauskommt, das ist klar. Aber ist das Geld dann tatsächlich für Sie der entscheidende Rückenwind oder auch das, was da jetzt? Nee.
Also wir sehen ja jetzt schon, dass wir sehr viel Zuspruch bekommen. Das würde sehr wahrscheinlich natürlich intensiviert werden, halt, wenn man den Preis auch noch gewinnen würde. Das Geld spielt ehrlich gesagt, auch wenn es ad persona ist, also man könnte es ja rein theoretisch sogar selbst behalten, steht nicht im Vordergrund. Also ich glaube, ich spreche jetzt erstmal per se für mich. Ich kann ja nicht für die anderen beiden sprechen. Also ich werde mein Geld spenden. Das steht schon mal fest. Also stiften. Habt auch schon, ohne das zu nennen, weil ich bringt ja jetzt nichts, da irgendwas zu nennen. Ich kenne aber schon, ich weiß schon, wo das hingehen wird. Und ich finde es ganz wichtig, weil ich glaube, es würde dann noch eine ganz andere Presse bekommen, das Projekt halt. Und das dann zu nutzen, um zu sagen halt, Leute, schaut euch die Tragweite an und es soll eine Motivation sein, das sehe ich auch bei meinen Studierenden so, mal auch anders zu denken, ja? Also in andere Richtungen zu denken, vielleicht mal Dinge in die Hand zu nehmen, wo jeder am Anfang vielleicht sagt, Mensch, spinnende Idee, ist trotzdem was draus geworden halt. Ja? Und das wird es natürlich befeuern. Ja? Und ja, schauen wir mal. Aber es geht nicht, der Geldpreis, das spielt wirklich nicht die Rolle.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Suche nach Naturkautschuk, ich habe heute gelernt, ist seit Jahrzehnten schon tatsächlich sehr aktuell. Es ist ein sehr begehrter Rohstoff. Professor Prüfer und sein Team sind seit Mai 1999 intensiv damit beschäftigt. Es gibt großes Potenzial offenbar, für das man sich vielerorts interessiert, auch in fernentlegenen Ländern von uns. Und das hoffentlich, wir drücken Ihnen natürlich sehr die Daumen zum Deutschen Zukunftspreis, dann auch führen wird. Wir wünschen Ihnen sehr viel Erfolg für dieses wirklich ausgesprochen spannende, interessante und wirklich sehr nahbare Projekt, was viele Bürger tatsächlich gut verstehen und deswegen auch sich sehr dafür interessieren. Wir drücken Ihnen sehr die Daumen und danken erstmal sehr herzlich für den Besuch heute.
Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch. Und ja, warten wir mal ab, was nächste Woche passiert.
Alles Gute, danke.
Danke.